Mal eine kleine Umfrage für den Anfang. Wer von euch hat denn schon mal einen echten Fürsten gesehen? Also jetzt nicht im Fernsehen, sondern so richtig leibhaftig. Da bin ich echt in der falschen Gemeinde hier, ne? Das merke ich, habe ich eben schon gemerkt. Die Gemeindegeschichte hat ja so, dass da ein Fürstenhaus ja eine gewisse Rolle spielt. Ansonsten vermute ich, wären deutlich weniger Hände hochgegangen. Meine ist auch so unten geblieben, da habt ihr mir nämlich was voraus. Ich habe noch nie einen Fürsten gesehen. Vielleicht ist mal einer an mir vorbeigelaufen, ich habe es nicht gemerkt. Das kann ja sein, die leuchten ja nicht irgendwie besonders oder tragen irgendwelche Kronen im Alltag. Ja, irgendwie gibt's da doch nicht mehr so viele. Seit der Adel, die Aristokratie, jetzt nicht mehr die entscheidende Rolle in der deutschen Politik spielt. Und ich habe gemerkt, wie wenig ich eigentlich über die Hierarchie der mittelalterlichen Herrscher weiß. Ist jetzt ein Fürst wichtiger als ein Graf? Und wo steht da der Herzog? Wenn du dann noch die kirchliche Hierarchie dazu nimmst, wird es noch komplizierter. Wie ist das mit Prior, Abt und Bischof im Vergleich zu den weltlichen Herrschern? Da kriegst du einen Knoten in den Armen und im Kopf. Immerhin, ich bin mir ziemlich sicher, ein König war wichtig. Und ein Kaiser auch. Ja, das weiß ich. Und der Kurfürst, der ist wichtiger als ein Fürst. Sonst hätte dieses komische Kur nicht vorne im Namen. Aber warum mache ich mir darum überhaupt Gedanken? Was interessieren mich Fürsten? Die haben ja eigentlich nichts mit meinem Leben zu tun. In unserem Gottesdienst geht es heute um einen Titel oder eigentlich um mehrere Titel. Neben den ganzen Weihnachtsliedern, die wir heute singen und die ganz viele dieser Titel für den, der da kommt, beinhalten, hat auch unser Text, den ich heute in zwei kurzen Predigten beleuchten möchte, keine Angst, die Predigten sind dann jeweils kürzer, dieser Text hat einige Adelstitel, zum Beispiel den Friedefürst. Und da spielt es dann schon eine Rolle, was denn ein Fürst ist, um das richtig verstehen, einordnen zu können. Gut, es kommt kein Friedeherzog, auch kein Friedegraf und kein Friedekönig darin vor. Von daher ist die Rangfolge relativ egal. Aber dieser Friedefürst, der hat ganz viel mit unserem Leben zu tun. Und darum ist es gut, sich das mal anzugucken. Es weihnachtet sehr. Die Adventszeit läuft auf vollen Touren. Das kann man nicht übersehen, auch wenn das Wetter jetzt nicht so ist, wie man sich das in Bilderbüchern immer malen würde. Und alles in allem ist es gut, dass es weihnachtet. Es ist wichtig, sich jedes Jahr aufs Neue einzustimmen und vorzubereiten. Jetzt nicht unbedingt aufs Weihnachtsfest, sondern auf das Kommen dessen, weswegen wir es denn eigentlich feiern. Und wir wollen diesen Gottesdienst, die Lieder, die Predigt genau dazu nutzen. Wir wollen uns vorbereiten und euch helfen, dieses Weihnachtsfest so ein bisschen zu deinem Weihnachtsfest zu machen. Und dazu haben wir einen Text ausgewählt, der im wahrsten Sinne des Wortes fürstlich ist. Ich lese euch Jesaja 9, die Verse 1 bis 6 nach der Übersetzung Hoffnung für alle vor. Das Volk, das im Finsteren lebt, sieht ein großes Licht. Hell strahlt es auf über denen, die ohne Hoffnung sind. Du, Herr, machst Israel wieder zu einem großen Volk und schenkst ihnen überströmende Freude. Sie sind fröhlich wie nach einer reichen Ernte. Sie jubeln nach einem Sieg, wenn die Beute verteilt wird. So wie du Israel damals aus der Gewalt der Midianiter errettet hast, so befreist du sie dann von der schweren Last der Fremdherrschaft. Du zerbrichst die Peitsche, mit der sie zur Zwangsarbeit getrieben werden. Die Soldatenstiefel, die beim Marschieren so laut dröhnen, und all die blutverschmierten Kampfgewänder werden ins Feuer geworfen und verbrannt. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Er wird seine Herrschaft weit ausdehnen und dauerhaften Frieden bringen. Wie sein Vorfahre David herrscht er über das Reich, festigt und stützt es, denn er regiert bis in alle Ewigkeit mit Recht und Gerechtigkeit. Der Herr, der allmächtige Gott, sorgt dafür, er verfolgt beharrlich sein Ziel. Ein schöner Text, aber ein Weihnachtstext? Was hat denn bitte Soldatenstiefel, die marschieren, blutverschmierte Kampfgewänder, was haben die denn bitte mit Weihnachten zu tun? Ich gebe zu, es ist kein leichter Text, den wir hier haben. Das ist schon ein bisschen härtere Kost, an der man ein bisschen zu beißen hat. Aber ich glaube, er passt sehr gut in die Weihnachtszeit. Mein Gefühl ist, dass die Gesellschaft Weihnachten weichspült, verklärt, verniedlicht. Ja, wir hatten gestern Weihnachtsmarkt in Diesbeck, war wunderschön, aber das war alles so mit Glitter und mit Lampions und mit Lampen und schön und hübschen Hai. Und manchmal legen wir über Weihnachten so Ihr kennt das vielleicht von den Handys, so ein Weichzeichner drüber. Dass alles so nett und schön aussieht. Aber Weihnachten ist keine leichte Kost. Dass Gott Mensch wird, dass er sich selbst erniedrigt, für uns und unsere Schuld in diese Welt kommt, das sollte uns immer wieder neu zu kauen geben. Also passt der Text heute hervorragend. Und darum steigen wir auch direkt ein. Jesaja kündigt in diesem Text in den ersten Versen einen Zustand an, in dem es keine Angst mehr geben wird, in dem Freude herrschen wird. Das, was wir in den ersten 4 Versen finden, ist erstmal in die Situation des Volkes Israel zur Zeit des Propheten geschrieben und weist dann aber noch darüber hinaus. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn ich das Wort Prophetie höre, dann denke ich an jemanden, der mit seiner Kristallkugel da sitzt und guckt und übermorgen wird dir ein Backstein auf den Kopf fallen. Ja, so eine ganz konkrete Voraussage in die Zukunft. Das ist ein Teil von Prophetie. Aber in der Bibel ist Prophetie noch viel tiefer. Da ist es oft so, dass eine Prophetie verschiedene Schichten und Ebenen hat. Die erste Ebene ist die, die wir auf den ersten Blick hier entdecken. Das, was Gott durch Jesaja dem Volk vor 2800 Jahren direkt zusagt. Das zweite ist dann aber, dass wir entdecken, dass die Sache damit noch nicht abgeschlossen ist, sondern dass dieser Text auch uns heute hier in Deutschland 2800 Jahre später was zu sagen hat. Und das hat Gott damals schon in diesen Text reingelegt. Und sehr wahrscheinlich werden Leute später in der Zeit auch noch merken, dass dieser Text mit ihnen was zu tun hat. Und darüber hinaus noch, aber dazu kommen wir gleich. Wir merken also, der Text ist vielschichtiger, als man zunächst denkt. Bei Jesaja war gerade Angst und Hoffnungslosigkeit im Volk Israel angesagt. Die waren gerade im Krieg mit den Nachbarn, mit dem Nordreich, mit ihrem Brudervolk. Und selbst wenn sie den Krieg gewinnen, stehen direkt dahinter die Assyrer und kommen und wollen auch angreifen. Die Zukunft ist finster, mehr als ungewiss. Und ich kann mir vorstellen, dass schon die Erwähnung dieses Dröhnens der Soldatenstiefeln bei den Leuten Angstschweiß ausgelöst hat. Ja, die wussten genau, wie sich das anhört. Die wussten, was da kommt. Und in diese Situation der Hoffnungslosigkeit kommen die Trostworte Gottes. Ich werde euch Frieden schaffen. Ich werde Licht sein in eurer Dunkelheit. Ich werde aller Not ein Ende bereiten. Die Menschen damals werden eine sehr genaue Vorstellung davon gehabt haben, was das für sie bedeutet. Und die, die Gott ernst genommen haben, werden sich daran geklammert haben und gesagt haben, ja, Gott, du hast es versprochen und ich will das glauben, ich will das sehen, dass ja dieser Krieg hier aufhört. Aber über das, was Jesaja hier für seine Volksgenossen sagt, kommt jetzt diese zweite Ebene ins Spiel. Diese Zeilen gelten auch uns heute in unserer Situation, in unserem Leben. Sind wir ein Volk, das im Dunkel wandert? Ich glaube, sowohl im Leben der Menschen um uns herum, als auch bei uns in unserem Leben gibt es immer wieder Passagen der Dunkelheit. Finsternis, Dunkelheit, die Abwesenheit von Licht, die kann Angst machen. Das kann man an zwei ganz einfachen Beispielen zeigen. Guckt euch mal den Horrorfilm auf einem kleinen Bildschirm an einem Sommertag im Garten an. Pff, lächerlich, ja, das ist überhaupt kein Problem, das ist überhaupt nicht gruselig. Guckt denselben Film mal bei Dunkelheit mit super Lautsprechern auf einer Kinoleinwand. Dann habe ich meistens so Hälfte des Films die Augen zu und die Ohren auch. Ja, das macht Angst. Geh an einem schönen Sommertag durch den Wald spazieren. Es gibt fast nichts Schöneres und Idyllischeres. Derselbe Wald, dieselbe Stelle, um Mitternacht, bei Nebel, mit knackenden Geräuschen, ist anders. Einziger Unterschied, einmal ist Licht da und einmal nicht. Ja? Ihr merkt, wenn da Dunkelheit ist, dann macht das was mit mir. Und so ist es auch in unserem Leben, wenn es im übertragenen Sinne finster ist. Ich vermute, ihr wisst, was ich meine. Ja, seien das Sorgen und Nöte, sei das Ängste, Schmerzen, Traurigkeit, Auswegslosigkeit. Jeder kennt das. Der eine mehr, der andere weniger. Und jetzt könnte man ja vielleicht denken, okay, wir Christen, ja, es gibt diese Dunkelheit, aber wir haben doch, Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Ja, und Gott verheißt hier Licht. Wir kennen das nicht. Wir haben keine Angst. Wir kennen schließlich Gott. Wir haben Zukunft, wir haben Halt im Hier und Jetzt. Ja, das ist so. Theoretisch. Die Finsternis hat ihren festen Platz in der menschlichen Existenz. Egal, ob du Christ bist oder nicht. Auch bei Christen gibt es Sorge, Not, Angst und Dunkelheit. Und hier spricht der Text, spricht Gott in unser Heute hinein. Das Volk, das im Finstern lebt, sieht ein großes, helles Licht. Hell strahlt es auf über denen, die ohne Hoffnung sind. Vers 1 unseres Textes. Gott stellt euch Licht in euer Leben und vertreibt damit die Dunkelheit Stück für Stück. Das ist Advent. Das ist die Ankunft unseres Herrn, der unsere Dunkelheit vertreibt. Und jetzt fragst du dich vielleicht, ja, warum habe ich denn dann noch Angst? Warum habe ich denn da noch Schmerzen? Warum ist denn da noch Sorge in meinem Leben? Warum ist denn da noch Dunkelheit? Warum hat denn dieses Licht mein Leben nicht hell gemacht? Ich glaube, das braucht Zeit. Und manchmal braucht dieses Licht Gottes mehr Zeit, als ein Leben dauert. Wenn ihr in dieser dunklen Jahreszeit mal durch die Ortschaften hier lauft, dann sind viele Häuser hell erleuchtet, ja, auch die Gärten, schönes weiße Licht, so Schwibbögen und Kerzen, alles, das ganze bunte Gefüllefanze, lasst da mal einfach, blendet ihr mal aus und stellt euch mal so ein weihnachtlich geschmücktes Haus vor. So richtig schön mit hell strahlendem weißen Licht. Und das ist ein wunderschönes Bild für das, was Gott in unser Leben an Licht hineingelegt hat. Aber dieses Licht in diesem einen Haus vertreibt doch noch nicht die gesamte Dunkelheit des Ortes. Nur wenn du in 500 Meter Entfernung im Wald stehst, siehst du das Licht da hinten, das ist da. Aber um dich herum ist diese Finsternis trotzdem noch real. Ich muss mich zu diesem Haus hinbegeben. Und je näher ich dem Haus komme, desto mehr wird das Licht die Dunkelheit vertreiben. Und so ist es auch im Leben. Ich muss hin zu diesem Licht. Ich muss mich der Lichtquelle nähern. Ich muss hin zu Gott. Je näher ich bei ihm bin, desto weniger Raum wird die Dunkelheit haben. Gott sagt, wer mich von ganzem Herzen sucht, von dem werde ich mich finden lassen. Und so ist es, auch wenn es sich nicht immer so anfühlt. Und ich weiß, dass man sich oft die Frage stellt, warum? Warum sollte ich denn diese ganzen frommen Übungen machen, die da in der Gemeinde immer wieder empfohlen werden? Jetzt legen sie auch noch so Heftchen aus mit Gemeinde liest Bibel, wo sie uns auch noch Texte vorgeben, die man schaffen soll, ja, dann sollen sie mal beten und in den Gottesdienst gehen, sich in der Gemeinde engagieren, am besten noch in einen Hauskreis oder sowas. Warum denn das? Ich glaube, das sind Dinge, die dich dem Licht näher bringen, auch wenn es sich nicht immer so anfühlt. Wie willst du denn die Auswirkungen dieses Lichtes spüren, wenn du dich wegdrehst und in die Finsternis starrst? Du musst hin zu diesem Haus, hin zur Lichtquelle. Und wenn du davor stehst, deine Nase am Fenster platt drückst, wenn es um dich herum scheint, dann verliert die Finsternis immer mehr Macht. Und nicht die Gemeinde ist dieses Licht. Jesus selbst ist das Licht. Und die Gemeinde ist ein Mittel Gottes, dich diesem Licht ein bisschen näher zu bringen. Die frommen Übungen, die sind für sich überhaupt nichts wert. Aber sie sind eine Möglichkeit, hin zu diesem Licht zu kommen. Vielleicht sagst du jetzt, boah, ich lese seit 50, seit 70 Jahren Bibel und das ist seit 50 oder 70 Jahren langweilig. Kann sein. Dann ist es vielleicht nicht dein Weg hin zu diesem Licht. Bibellesen ist trotzdem gut, auch wenn es langweilig ist. Aber da musst du vielleicht einen anderen Weg finden, der dich zu diesem Licht hinbringt. Dann ist es vielleicht die Musik mehr bei dir. Oder. Es gibt so Wege, Pfade zu diesem Lichthaus hin in meinem Leben, da komme ich relativ zuverlässig dahin. Da weiß ich, das funktioniert bei mir. Und dann gibt's mal wieder Sachen, da springt mich Gott so aus dem Hinterhalt an. Da rechne ich nicht mit ihm. Und trotzdem merke ich, da kriegt er mich auf einmal und bringt mich diesem Licht näher. Und ich möchte dir Mut machen, diese Adventszeit zu nutzen, um dich auf den Weg zu machen hin zu diesem Licht, hin zu Jesus, hin zu dem, der deine Finsternis, der deine Angst vertreibt. Und dann ist da noch eine Ebene in diesem Vers. Ich bleib mal bei dem Bild von dem Haus mit der Weihnachtsbeleuchtung. Wenn du ganz nah dran bist, dir die Nase an der Scheibe platt drückst, von den Lichterketten im Garten in so ein sanftes Licht getaucht wirst, dann ist das schon sehr gut. Dann fühlt sich das sehr gut an. Dann ist die Dunkelheit schon relativ weit weg. Aber sie ist noch da. Und außerdem ist es kalt. Und der Schnee macht dir langsam nasse Füße. Und es ist ungemütlich hier draußen. Was könnte man da jetzt machen? Man könnte reingehen. In das Haus, denn das Haus ist geheizt. Da ist es richtig hell, da ist gar keine Dunkelheit. Und es ist warm und es gibt lecker warmen Kakao und es gibt einen bequemen Sessel. Alles, was das Herz begehrt. Keine Kälte mehr, keine Dunkelheit mehr. Und du kannst sicher sein, dass du in dieses Haus reinkommen wirst. Denn das ist das, was vor dir liegt. Das ist das, was Gott für dich bereithält in der Ewigkeit. Das ist dein Zuhause, das er jetzt schon für dich hergerichtet hat. Das ist diese letzte Ebene der Prophezeiung. Wir werden eine Ewigkeit erleben, eine Existenz ohne Angst, ohne Finsternis, ohne Leid. Das liegt noch vor uns. Aber uns Kindern Gottes ist das gewiss, es ist sicher. Bei aller Dunkelheit hier, das erwartet uns. Und so haben diese Verse nicht nur eine Bedeutung für das Volk Israel damals, für unser Leben jetzt, sondern eben auch über unser Leben hinaus, für unsere Zukunft. Auch wenn es sich so anfühlt, als wäre die Finsternis ein Teil von allem, was wir sind. Irgendwann hört das auf. Gott hat was dagegen. Für das Heute und für das Morgen. Und davon wollen wir jetzt noch einige Lieder singen.